Ein Mann namens George hatte gerade die Maurerarbeiten im zweiten Stock seines Hauses abgeschlossen. Nun hatte er noch einige Ziegel übrig und überlegte, wie er sie am besten wieder ins Erdgeschoss herunterbringen könnte, ohne sie zu zerbrechen. Da sah er vor dem Haus ein 200-Liter-Fass stehen. Und er dachte, ich weiß, was ich tun werde. Ich binde ein Seil um das Fass, ich hänge eine Rolle an die Mauer des zweiten Stockwerks und ziehe das Fass am Seil hoch. Und dann kann ich die Ziegel in das Fass laden und es wieder auf den Erdboden runterlassen. Guter Plan, ne? Schnell ging er an die Arbeit, er band das Seil um das Fass, ließ es über die Rolle im zweiten Stock laufen und zog dann das Fass hoch. Dann band er das Seil an die Wurzel eines nahegelegenen Baumes. Nun ging er auf den Balkon im zweiten Stock und lud die Ziegelsteine in das Fass. Dann ging er wieder runter, griff das Seil, knotete es sich um die Hüfte und löste es von der Wurzel. Doch mit dem, was dann geschah, hatte George nicht gerechnet. Das 200-Liter-Fass voller Ziegelsteine wog etwa viermal so viel wie George. Also schoss das Fass wie ein Blitz hinunter und George wie eine Rakete nach oben. Als George auf halbem Weg an dem Fass vorbeischoss, traf es seine Schulter, knallte gegen seine Hüfte und traf seine Kniescheibe. Das Fass stürzte zu Boden, Georges Kopf dagegen krachte an die darüberliegende Rolle. Da hing er also und baumelte im zweiten Stockwerk am Seil. Aber als das Fass auf dem Boden aufschlug, waren die Ziegelsteine so schwer, dass sie den Boden aus dem Fass herausschlugen. Plötzlich war George schwerer als das Fass. Und schon ging es sowohl für George als auch für das Fass in die andere Richtung. Dieses Mal erwischte ihn das Fass auf der anderen Seite. Es traf sein anderes Knie, zerkratzte seine Hüfte und brach ihm die Nase. George selbst landete schließlich ziemlich unsanft auf dem Ziegelsteinhaufen. Nachdem er einen lauten Schrei ausgestoßen hatte, richtete er sich langsam etwas auf. Er drehte sich um und löste das Seil von seiner Hüfte. Aber jetzt war das Fass schwerer als das Seil. Und das Fass stürzte wieder herunter. Ihr ahnt schon, ne? Es traf George noch einmal. Als sich George schließlich im Krankenhausbett wiederfand, zerquetscht, zerbrochen, zerschnitten und verstaucht, sagte er, ich weiß echt nicht, ob ich jetzt einen oder fünf Versicherungsscheine ausfüllen muss. Armer Kerl, ne? Georges Geschichte erinnert uns daran, dass wir in einer Welt leben, in der vieles schief geht. Immer wieder geht es auf und ab. Und gerade dann, wenn wir glauben, dass wir es endlich überstanden haben, dann schlägt es dem Fass den Boden aus und wir bekommen einen Schlag auf den Kopf. Wir erwarten ja schon, dass das Leben ein paar Tiefen hat. Aber keine ständige Achterbahnfahrt voller Schmerzen, Elend und Problemen. Kein ständiges Auf und Ab. Es mag Zeiten geben, in denen wir uns wie George fühlen. Das Leben hat es auf uns abgesehen, uns gebrochen und uns auf einen Haufen voller Verzweiflung fallen lassen. Wir sind am Boden zerstört und wir glauben nicht, dass wir jemals wieder aufstehen und weitergehen können. Es gibt viele Bereiche in unserem Leben, in denen so einiges schief geht. Konzentrieren werde ich mich heute aber auf das, was in zwischenmenschlichen Beziehungen schief geht. Oder besser, wie wir das in Ordnung bringen können, was schief geht. Denn das ist es, worüber der Apostel Paulus schreibt. In dieser alten, von der Sünde verfluchten Welt geht es auf und ab. Aber wie kann man es wieder in Ordnung bringen, wenn alles schief läuft? Um das rauszufinden, möchte ich heute mit euch zusammen über Römer 12, Vers 9 bis 11 nachdenken. Denn dort gibt Paulus einige Hinweise zum zwischenmenschlichen Zusammenleben. Also, Römer 12, Vers 9 bis 11. Und Paulus schreibt dort, die Liebe sei ohne falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Was schreibt Paulus hier? Zunächst mal schreibt er, die Liebe sei ohne Falsch. Liebe muss aufrichtig sein. Wir sollen andere aufrichtig lieben. Das hat etwas mit Ehrlichkeit und Offenheit zu tun. Also keine Heimlichtuereien. Denn wenn wir anderen Leuten Dinge bewusst verschweigen, dann ist das, als würden wir sie anlügen und sie eben nicht lieben. Sobald wir etwas tun, was Menschen, die wir lieb haben, nicht wissen dürfen, sollten wir es besser einfach direkt lassen. Wir sollen andere ohne Falsch lieben, also ehrlich und aufrichtig. Das hilft, die Dinge in Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen, wenn alles schief geht. Aber warum ist die Liebe überhaupt so wichtig? Mahatma Gandhi hat gesagt, Liebe ist die stärkste Macht der Welt. Und doch ist sie die demütigste, die man sich vorstellen kann. Und irgendwie hat er damit recht. Es gibt nichts, keine schlimme Situation und keine kaputte Beziehung, die wahre, aufrichtige und ehrliche Liebe nicht retten könnten. In 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7 schreibt Paulus, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Das ist die wahrhaftige und die aufrichtige Liebe. Die wahrhaftigste und aufrichtigste Liebe, die es gibt. Und wenn diese Liebe in unserem Leben am Werk ist, dann wird sie dabei mithelfen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und das geschieht in erster Linie durch Vergebung, die durch Liebe ermöglicht wird. In 1. Petrus 4, Vers 8 schreibt der Apostel, vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Wo echte Liebe ist, ist Vergebung kein Problem. Und wo Vergebung scheitert, da ist echte Liebe nötig. Wenn euch Petrus Worte nicht reichen, dann denkt dran, dass er hier eigentlich nur Salomo, den weisesten Menschen der Welt, zitiert. Denn der hat in Sprüche 10, Vers 12 bereits geschrieben, Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Wo wahre Liebe wirkt, da gibt es keine Heimlichtuerei. Und da klappt es mit der Vergebung, denn Liebe deckt alle Übertretungen zu. Es ist jetzt natürlich nicht überraschend, was ich jetzt sage, aber Jesus war der Beste, wenn es darum ging, Menschen wirklich zu lieben. In Johannes 4 sagte Jesus in Vers 16 zu der Samariterin am Brunnen, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder hier. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte, ne? Und weiter lesen wir dann dort, die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Ganz ehrlich, was würdet ihr von einer Frau halten, die 5 Ehemänner hatte und jetzt mit ihrem 6. Mann zusammenlebt? Und wie würdet ihr auf eine solche Frau reagieren? Was würdet ihr zu ihr sagen? Oder würdet ihr lieber gar nicht mit ihr reden, um nicht irgendwie was Falsches zu sagen oder so? Ist euch klar, dass Jesus ihr nichts über ihre Sünde gesagt hat? Und stattdessen hat er sie auf die Lösung, auf das lebendige Wasser hingewiesen. Er hat sie nicht verurteilt, obwohl es gepasst hätte. Es gibt ein Theaterstück mit dem Namen Eine Rosine in der Sonne. Es fragt mich bitte nicht, warum das Ding so heißt. Keine Ahnung. In dem Stück, da erhält eine arme afroamerikanische Familie 10.000 Dollar aus der Lebensversicherung des Vaters. Die Mutter des Hauses sieht eine Chance, dem Ghetto-Leben in Harlem zu entkommen und in ein kleines Haus auf dem Land zu ziehen. Die Tochter der Familie sieht in dem Geld die Chance, ihren Traum zu verwirklichen und Medizin zu studieren. Aber der ältere Bruder hat einen anderen Plan. Er bittet um das Geld, damit er und sein Freund gemeinsam ein Geschäft machen können. Er sagt der Familie, dass er mit dem Geld etwas aus sich machen und damit der ganzen Familie helfen kann. Er verspricht, dass er, wenn er das Geld bekommt, der Familie all den Segen geben kann, den ihnen ihr hartes Leben bisher verweigert hat. Entgegen besserem Wissen gibt die Mutter dem Bitten des Sohnes nach. Sie muss zugeben, dass er in seinem Leben bisher eigentlich nie irgendwie eine Chance hatte und dass er somit die Chance verdient hat, die ihm dieses Geld jetzt gibt. Wie ihr vielleicht schon vermutet, haut der sogenannte Freund mit dem Geld ab und verlässt die Stadt. Der verzweifelte Sohn muss nach Hause zurückkehren und der Familie beichten, dass ihre Hoffnungen für die Zukunft gestohlen wurden und dass ihre Träume von einem besseren Leben zerstört sind. Seine Schwester überschüttet ihn mit einem Schwall hässlicher Worte. Sie wirft ihm alle nur erdenklichen Schimpfwörter an den Kopf. Ihre Verachtung für ihren Bruder hat keine Grenzen. Als sie mitten in ihrer Hasstirade einen Moment Luft holt, wird sie von ihrer Mutter unterbrochen. Und diese sagt: Ich dachte, ich hätte dir beigebracht, ihn zu lieben. Die Tochter erwidert: Ihn lieben? Es gibt nichts mehr zu lieben. Und darauf antwortet die Mutter: Es gibt immer noch etwas, was man lieben kann. Und wenn du das nicht gelernt hast, dann hast du nichts gelernt. Hast du heute schon um diesen Jungen geweint? Ich meine, nicht um dich selbst und um die Familie, weil wir das Geld verloren haben. Ich meine um ihn, wegen dem, was er durchgemacht hat und was ihm angetan wurde. Mein Kind, wann glaubst du, ist es an der Zeit, jemanden am meisten zu lieben? Wenn er Gutes getan hat und er es einem einfach macht? Wenn das so ist, dann bist du noch nicht fertig mit dem Lernen. Denn das ist nicht die Zeit dafür. Es ist Zeit, ihn am meisten zu lieben, wenn er ganz unten ist und nicht an sich selbst glauben kann, weil die Welt ihn fertig gemacht hat. Wenn du jemanden beurteilst, dann beurteile ihn richtig. Achte darauf, zu berücksichtigen, durch welche Höhen und Tiefen er kam, bevor er dorthin kam, wo er jetzt ist. Soweit das Theaterstück. Es gibt immer noch etwas zu lieben. Liebe zu zeigen, wenn jemand am Tiefpunkt seines Lebens steht, das ist echte Liebe. Das ist die Art von Liebe, die Sünden zudeckt. Und das ist die Art von Liebe, die die Dinge in Beziehungen wieder in Ordnung bringt, wenn alles schief geht. Weiter schreibt Paulus: Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Es geht darum, sich ständig an das Gute im Leben und im Menschen zu halten. Zum christlichen Leben gehören zwei Bereiche mit dazu. Wir sollen das Böse hassen, aber mindestens genauso wichtig ist, dass wir das Gute lieben sollen. Wir müssen uns ständig an das Gute im Leben und in anderen Menschen klammern. Denn auch wenn wir das Böse hassen sollen, dürfen wir niemals zu Hassmenschen werden. Es stimmt, dass wir das Böse hassen sollen, aber wir dürfen trotzdem noch lange nicht zu Selbstjustizlern werden, die in die Welt hinausgehen und auf jeden, der Böses tut, einprügeln. Gibt es leider genug Leute von. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wie Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane war. Als die Soldaten kamen, um Jesus gefangen zu nehmen, zog Petrus sein Schwert und schlug einem Mann namens Malchus das Ohr ab. Jesus aber wies Petrus zurecht. Er sagte, dass er sein Schwert wieder einstecken soll. Dann rührte er diesen Soldaten an und heilte ihn. Jesus versuchte Petrus zu lehren, dass man die Übel der Welt nicht durch Kampf oder Gewalt heilen kann. Und auch wir heute können das Böse, das im Leben der Menschen ist, nicht durch Gewalt oder Streit oder sonstige schlechte Sachen lösen. Das geht nicht. Das bringt nichts. Jesus bekehrte die Menschen von ihren bösen Wegen. Aber er tat das nicht, indem er ihnen das Evangelium physisch oder psychisch auf den Kopf schlug, sondern indem er sie liebte. Im Judasbrief heißt es in den Versen 22 und 23, und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Anderer erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Wir sollen uns der Menschen erbarmen, aber das befleckte Gewand hassen. Was Judas hier beschreibt, ist diese alte Idee von hasse die Sünde, aber liebe den Sünder. Wir sollen jede Spur der Sünde hassen, aber gleichzeitig gegenüber den Sündern barmherzig sein. Vergeben. Genau so soll das ablaufen. Hasse die Sünde im Leben der Menschen, aber hasse die Menschen nicht. Klammert euch an das Gute in den Menschen. Achtet auf das Gute in ihnen. Haltet an dem Guten fest. Weist auf das Gute hin. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Gutes ihr damit tut. Wir sind oft sehr schnell darin, Menschen zu kritisieren und langsam darin, Lob und Komplimente zu verteilen. Ich auch, ganz ehrlich. Aber wenn wir in zwischenmenschlichen Beziehungen in Ordnung bringen wollen, was schief geht, dann bringt Lob viel mehr als Kritik. Larry und Joanne waren ein ganz normales Paar. Sie lebten in einem gewöhnlichen Haus, in einer gewöhnlichen Straße. Wie jedes andere gewöhnliche Ehepaar kämpften sie darum, über die Runden zu kommen und für ihre Kinder da zu sein und das Beste für sie zu schaffen. Aber sie waren auch auf andere Art und Weise gewöhnlich. Sie hatten nämlich ihre Streitigkeiten. Ein Großteil ihrer Gespräche drehte sich darum, was in ihrer Beziehung falsch lief und wer die Schuld dafür trug. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Und das ging so lange, bis eines Tages etwas ganz Außergewöhnliches passierte. Denn eines Tages sagte Larry zu Joanne, weißt du, Liebes, ich habe eine magische Kommode. Jedes Mal, wenn ich sie öffne, ist sie voller sauberer Socken und Unterwäsche. Ich möchte dir danken, dass du sie all die Jahre immer wieder aufgefüllt hast. Joanne starrte ihren Mann an und sagte, was willst du von mir? Er erwiderte, gar nichts. Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich diese magische Kommode mag und sie zu schätzen weiß. Es war nicht das erste Mal, dass sich Larry irgendwie komisch verhalten hatte. Vielleicht, weil es ein Mann ist. Also schob Joanne den Vorfall gedanklich beiseite und vergaß ihn zunächst wieder. Aber nach einiger Zeit kam Larry wieder zu Joanne und sagte, danke, dass du diesen Monat so viele richtige Schecknummern in das Haushaltsbuch eingetragen hast. Du hast 15 von 16 richtig. Das ist ein Rekord. Joanne antwortete, Larry, du beschwerst dich sonst doch über jede einzelne falsche Nummer. Warum hörst du jetzt damit auf? Larry sagte, nur so. Ich möchte dir nur sagen, dass ich deine Bemühungen zu schätzen weiß. Joanne blieb verwundert zurück. Doch als sie am nächsten Tag im Lebensmittelgeschäft einen Scheck ausstellte, warf sie einen Blick auf ihr Scheckbuch, um sicherzugehen, dass sie die richtige Schecknummer und den richtigen Betrag aufschrieb. Sie dachte, warum interessieren mich plötzlich diese dummen Nummern? Sie versuchte, den Vorfall zu ignorieren. Aber Larrys seltsames Verhalten verstärkte sich. Eines Abends sagte er, Joanne, das war ein tolles Abendessen. Ich weiß es sehr zu schätzen. In den letzten 15 Jahren hast du über 14.000 Mahlzeiten für mich und die Kinder zubereitet. Und, meine Liebe, das Haus sieht echt schick aus. Du hast wirklich hart gearbeitet. Danke, dass du einfach nur du bist. Ich genieße deine Gesellschaft und schätze deine harte Arbeit. Joanne machte sich Sorgen. Und sie überlegte, wo bleibt der Sarkasmus? Wo bleibt die Kritik? Was stimmte mit Larry nicht? Hat er nicht gemerkt, was Joanne alles falsch machte? Doch. Aber er konzentrierte sich nur auf die positiven Dinge und klammerte sich an das Gute in ihrem Leben. Im Lauf der Woche fand sich Joanne in ihrer eigenen Einstellung und ihrem eigenen Denken verändert. Bald sagte sie Danke zu Larry für die Dinge, die in seinem Leben waren. Schließlich sagte Joanne eines Tages zu ihrem Mann, ich möchte dir dafür danken, dass du auf die Arbeit gehst und all die Jahre für uns gesorgt hast. Ich glaube, Ich habe dir noch nie gesagt, wie sehr ich das zu schätzen weiß. Die Moral der Geschichte ist folgende. Weil sie gelernt haben, auf das Gute im Leben des anderen zu achten, ist die Liebe zwischen Larry und Joanne immer weiter gewachsen. Und sie wurden beide zu einem Segen für den anderen. Anstatt sich auf das Schlechte zu konzentrieren, konzentrierten sie sich auf das Gute und bauten auf diesem Guten auf. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß, ich kann da noch viel lernen. Und ich könnte mir vorstellen, euch geht es genauso. Wenn wir das in unseren Beziehungen umsetzen, dann wird es dabei helfen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die bisher schief gehen. Und dann? Dann schreibt Paulus, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Ich weiß, das ist was, was für Christen manchmal ein bisschen komisch ist. Wir haben da so unsere Probleme mit Ehre, mit Lob. Wir haben sowohl Probleme damit, andere zu loben, als auch Lob anzunehmen. Wir sind da echt komisch. Aber Paulus schreibt, dass wir das machen sollen. Wir sollen uns mit Ehrerbietung überbieten. Es geht nicht immer nur darum, Gott alle Ehre zu geben. Das ist wichtig, keine Frage. Aber wir können auch mal andere Menschen ehren. Wir sollen uns mit Ehrerbietung überbieten. Das überschneidet sich natürlich mit den anderen Punkten. Wenn wir andere Menschen lieben und das Gute in ihrem Leben sehen, dann sollten wir sie auch dafür ehren und sie mal loben. Lasst mich euch etwas von Becky erzählen, einer Angestellten in einer Seidenfabrik. Becky war 34 Jahre alt, verheiratet, hatte 3 Kinder und arbeitete Vollzeit im Lager der Firma. Jedes Mal, wenn ein Lastwagen kam, war Becky eine der ersten, die beim Entladen und Auspacken half. Nach dem Entladen des Lastwagens begann sie, die Kartons mit den Waren aufzureißen. Sie packte die Waren aus, kontrollierte die Listen und legte die Waren auf die Wagen, damit sie in den Regalen gelagert werden konnten. Sie war schnell und zuverlässig. Ganz egal, um welche Art von Arbeit oder um welche Art von Ware es auch handelte, sie leistete gute Arbeit, sie war treu und zuverlässig. Als Folge dieser guten Arbeit kam der Manager eines Tages bei der Morgenbesprechung auf sie zu und gab ihr einen halben Tag bezahlten Urlaub. Und sie war nicht die Einzige, der diese Ehre zuteil wurde. So kann eine liebevolle Ehrerbietung für einen Menschen aussehen, der gute Arbeit in seinem Job leistet. Ich bin mir sicher, ihr arbeitet alle hart und fleißig. Und ich bin mir sicher, ihr macht alle gute Arbeit in eurem Job. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, euch einen halben Tag freizugeben. Aber wenn ihr das erleben würdet, da wüsstet ihr, meine Arbeit wird geschätzt. Und genau das ist es, was wir als Christen tun sollen. Also nicht unbedingt anderen freigeben. Wenn wir die Möglichkeit haben, vielleicht schon. Aber wenn es jemanden gibt, der schnell darin ist, andere zu loben, dann sollten das wir Christen sein. Anderen Menschen Komplimente zu machen, sollte zu unserem Alltag mit dazugehören. Nicht umsonst. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Versucht doch mal, euch gegenseitig zu übertreffen im Ehrerbietung erweisen. Die beiden Fragen, die wir uns da stellen sollten, sind: Wen gibt es, den ich mehr loben und ehren sollte? Und wie kann ich das machen? Zeig den Leuten, die dir wichtig sind, dass sie dir wichtig sind. Keine Ahnung, durch Komplimente, durch Zeit, durch Blumen oder durch irgendetwas anderes, was ihnen zeigt, dass ihr sie lieb habt. Da gibt es bestimmt genügend Möglichkeiten. Wir müssen nur lernen, sie zu nutzen. Deshalb denkt mal drüber nach. Denn andere zu ehren, in welcher Form auch immer, wird viel dazu beitragen, die Dinge in Beziehungen in Ordnung zu bringen, wenn alles schief geht. Und zuletzt schreibt Paulus, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Wir sollen Gott eifrig dienen. Wir sollen Gott dienen, aber wie macht man das? Klar, wir können Gottesdienst feiern. Jeden Tag, 24 Stunden lang. Wäre doch mal was, ne? Anstrengend für mich, anstrengend fürs Musikteam, ist, glaube ich, nicht die Lösung. Wie sollen wir Gott dienen? In Philipper 2, Vers 3 und 4 schreibt Paulus: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Wir dienen Gott in erster Linie, indem wir anderen Menschen dienen. Wir dienen Gott, indem wir uns Zeit für andere Menschen nehmen. Wir dienen Gott, indem wir anderen Menschen aufhelfen, wenn es ihnen schlecht geht. Wir dienen Gott, indem wir anderen Menschen Aufmerksamkeit schenken, wenn diese sie brauchen. Und deshalb lesen wir in 1. Petrus 4, Vers 10: Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Und wenn wir das machen, dann hat das große Auswirkungen. In dem kleinen Ort Shively, im amerikanischen Kentucky, gibt es mindestens zwei christliche Gemeinden. Nämlich die Shively Christian Church und die Shively Baptist Church. Also Christian Church und Baptist Church. Vor einiger Zeit war es dort so, dass die Jugendgruppen der beiden Gemeinden erbitterte Konkurrenten. Also besonders bei Sportveranstaltungen und so weiter. Sie mochten sich nicht besonders. Eines Tages ging es in der Bibelstunde der Shively Christian Church darum, dass Jesus den Jüngern in Johannes 13 die Füße wusch. Um die Lektion über das Dienen praktisch werden zu lassen, teilte der Jugendpastor die Kinder in Gruppen ein und sagte ihnen, sie sollten hinausgehen und einen praktischen Weg finden, um anderen zu dienen. Könnt ihr ja auch mal ausprobieren, ne? Er sagte, ich möchte, dass ihr in den nächsten 2 Stunden Jesus in dieser Stadt seid. Wenn Jesus hier wäre, was würde er tun? Findet heraus, wie er den Menschen helfen würde. 2 Stunden später kamen die Kinder zurück, um zu berichten, was sie getan hatten. Eine Gruppe hatte 2 Stunden lang Gartenarbeit für einen älteren Mann geleistet. Eine andere Gruppe hatte Eis gekauft und es einigen Witwen in ihrer Gemeinde geschenkt, weil es eben ein wirklich heißer Sommer war. Eine dritte Gruppe hatte ein Gemeindeglied im Krankenhaus besucht und ihm eine Karte geschenkt. Noch eine andere Gruppe war in ein Pflegeheim gegangen und hatte Weihnachtslieder gesungen. Ja, Weihnachtslieder mitten im August. Eine ältere Dame hatte daraufhin bemerkt, dass es das wärmste Weihnachtsfest aller Zeiten war. Aber als die 5. Gruppe aufstand und berichtete, was sie getan hatte, da ging ein Raunen durch die Reihen. Sie erzählten, wir sind zum Pastor der Shively Baptist Church gegangen und haben ihn gefragt, ob er jemanden kennen würde, der Hilfe gebrauchen könnte. Der Pastor schickte uns daraufhin zum Haus einer älteren Frau, die Gartenarbeit erledigen musste. 2 Stunden lang mähten wir Gras, fegten Blätter und schnitten Hecken. Als wir schließlich gehen wollten, rief uns die Frau zu sich und dankte uns für unsere harte Arbeit. Und sie sagte, ich weiß nicht, wie ich das ohne eure Hilfe geschafft hätte. Ihr Kinder von der Shively Baptist Church seid mir immer eine große Hilfe. Shively Baptist Church? Unterbrach der Jugendpastor die Kinder. Ich hoffe, ihr habt das klargestellt und ihr gesagt, dass ihr von der Shively Christian Church seid. Die Kinder antworteten, warum? Nein, haben wir nicht gemacht. Wir dachten, das sei nicht wichtig. Und genau so ist es. Damit hatten sie recht. Es spielte und spielt keine Rolle, solange wir Jesus aufrichtig und voller Liebe dienen. Und Jesus als den Urheber unserer guten Taten nennen. Voller Eifer, Jesus zu dienen, ist das, was die Dinge in Ordnung bringt, wenn alles schief geht. Auch in Beziehungen. Also überlegt einmal, wie könnt ihr Gott und anderen Menschen am besten dienen? Manchmal ist es in unserem Leben so, dass es auf und ab geht. Manchmal gleicht das Leben einer emotionalen Achterbahnfahrt. Gerade in Beziehungen, Freundschaften, Ehen, wo auch immer. Aber wenn wir aufrichtig lieben und vergeben, wenn wir an dem Guten hängen und nicht auf das Böse achten, wenn wir einander ehren und loben und eifrig dienen, dann können die Dinge in Ordnung gebracht werden, die bisher schief gingen. Es ist nicht immer leicht, das weiß ich selbst. Aber weil das so ist, möchte ich euch noch kurz auf den Vers hinweisen, der auf unseren heutigen Abschnitt folgt. Ganz wichtig. Nachdem Paulus uns mitgeteilt hat, dass wir all das tun sollen, dass wir lieben sollen, dass wir auf das Gute achten sollen, dass wir dienen sollen, dass wir ehren sollen, nachdem Paulus das alles geschrieben hat, schreibt er in Vers 12, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Auch wenn es nicht so scheint, als würden sich die Dinge zum Guten wenden, sollen wir die Hoffnung nicht verlieren. Wir sollen fröhlich sein in der Hoffnung. Wir sollen, auch wenn wir durch die tiefen Täler gehen, auch wenn wir Schwierigkeiten sehen, auch wenn es uns schlecht geht, geduldig sein. Geduldig in Trübsal. Aber vor allem sollen wir unser Vertrauen auf Gott setzen und ihn im Gebet um Hilfe bitten. Denn auch wenn scheinbar alles schief geht, ist mit seiner Hilfe nichts unmöglich. Amen.